Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus. Liebe Gemeinde, könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet. So haben wir zu Beginn mit den Worten des Psalms gebetet. Und dann die wunderbaren Worte gesprochen, die uns eine vollkommene Welt vor Augen malen. Dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Ja, so sollte es sein. Aber so ist es nicht. Das weiß der Dichter des Psalms auch. Und er beginnt sein Lied auch gar nicht mit diesen schönen Versen dieser Vision, sondern mit einem verzweifelten Gebet. Und weil uns heute der 85. Psalm als Predigttext aufgegeben ist, hören wir nun auch diese Worte der Klage. Herr, der du vormals gnädig gewesen deinem Lande und hast erlöst die Gefangenen Jakobs, der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk und all ihre Sünde bedeckt hast, der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen und dich abgewandt von der Glut des Zorns. Hilf uns, Gott unser Heiland, und lass ab von deiner Ungnade über uns. Willst du denn ewiglich über uns zürnen und deinen Zorn walten lassen für und für? Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Herr, zeige uns deine Gnade und gib uns dein Heil. Gott erscheint abgewandt in diesem Gebet. Von seiner Liebe und Gnade ist nichts mehr zu merken. Denn das Leben ist in Israel auch nach der Zeit des babylonischen Exils mühsam und bedroht und kein Licht am Horizont, keine Aussicht auf bessere Zukunft. In Klage können wir ja einstimmen. Auch für uns ist der Gedanke an die Zukunft vor allem bedrohlich, wenn wir hören, wie die Polkappen schmelzen und der Permafrost taut und auch die menschengemachten CO2-Emissionen nicht abnehmen, welche Katastrophen mögen da noch auf uns zukommen und welche Viren um die Welt gehen und welche Tech-Konzerne werden am Ende unser Leben unter Kontrolle haben. Der Blick nach vorn ist in so vieler Hinsicht düster und unzählige Filme erzählen vom möglichen Untergang. Die unbedachte Sicherheit, mit der wir vor ein paar Jahren noch im schönen Westeuropa vor uns hingeplant haben, ist ja auch längst dahin. Nicht nur durch den Schock der Pandemie. Mit Schrecken müssen wir ja auch erleben, wie Hass und auch Gewalt unter uns zunehmen und dass die Erfahrungen von zwei Weltkriegen nicht ausreichen, den nationalistischen Wahn hinter sich zu lassen, dass Afghanistan nach Jahrzehnten des Kriegs schlimmer dran ist als zuvor, dass kein Mensch weiß, wie im Nahen Osten wirklich Frieden werden kann. Keine Idee von Erlösung oder von Aufbruch in eine bessere Zukunft. Bloß fragen wir da ja meistens nun gar nicht mehr nach Gott, sondern neigen eher dazu, uns ins Private einzumummeln, planen den nächsten Urlaub, gucken nach der nächsten Netflix-Serie, machen unser Fitnessprogramm. Es geht uns ja noch ganz gut in unseren vier Wänden. Aber heute sollen wir mit dem Psalm 85 doch hinschauen auf die Gottesferne dieser Welt und gemeinsam erschrecken, wo sind wir bloß gelandet mit unserem ganzen Fortschritt? Und was liegt nicht auch alles hinter uns an zerstörtem Menschenleben, an Leid und Not in der Menschengeschichte? Walter Benjamin, der kluge Denker, hat unter dem Eindruck der Fortschrittsideologien des 20. Jahrhunderts dafür ja schon sehr eindrucksvolle Worte gefunden. Es gibt dieses Bild von Paul Klee, schreibt er, auf dem ist ein Engel dargestellt, der aussieht, als würde er sich von etwas entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind weit aufgerissen, sein Mund steht offen, seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Und wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen und die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen, aber ein Sturmwind weht vom Paradies her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat. Und dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft. Und das, was wir Fortschritt nennen, ist dieser Sturm. Ich muss schon manchmal an diese Sätze von Walter Benjamin denken, gerade in diesen Jahren des rasanten Wandels, wo es uns, wer weiß, noch immer weiter vom Paradies wegtreibt. Immer weiter weg von einem Ganzsein der Schöpfung im Gegenüber zu Gott. Sind nicht wir es, die sich von Gott entfernt haben und immer weiter entfernen? Der Psalmdichter weiß das wohl, aber er fleht trotzdem: Komm Gott, sei nicht fern, offenbare dich. Er schaut nun wohl nicht zurück wie der Engel der Geschichte. Er schaut nach vorn und hält Ausschau nach dem Gott, der sich als der kommende Gott versprochen hat. Dem Gott, dem es gilt, entgegenzugehen. So wie Abraham einst der Verheißung entgegenging, wie Israel dem gelobten Land entgegenging. Auch wenn der Weg bedroht ist und wenn sich die Verheißung immer und immer und immer wieder nicht erfüllt, gilt es erst recht, das Angesicht dem kommenden Gott zuzuwenden und ihn herbeizuflehen. Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet, so stöhnt der Psalmdichter, dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, auf dass sie nicht in Torheit geraten. Und ja, indem er sich Gott zugewendet hat und seine Klage und seine verzweifelte Sehnsucht vor Gott ausgesprochen hat, kann er hören, was Gott redet. Und wir hören mit ihm, doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Lande Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Frieden sich küssen, dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue, dass uns auch der Herr Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe, dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge. Wer wirklich auf Gott lauscht, kann wohl nicht mehr bloß ins Dunkel starren und dabei die Orientierung verlieren. Wer wirklich auf Gottes Rede lauscht, weiß, wie sehr der Schöpfer das Gedeihen des Lebens will. Und wenn wir diesen Psalm hören und mitbeten, dann können wohl auch wir nicht mehr nur solche sein, die sich angesichts der Schreckensnachrichten in der Welt ins Private zurückziehen und zu Hause einmummeln. Dann müssen auch wir leiden unter der Gottesferne der Welt und Gott herbeiklagen. Aber dann werden wir uns Gott zugewandt eben auch erinnern, dass Gott ja Frieden und Gerechtigkeit für uns will und dass er ja darauf wartet, dass wir ihn hören und tun, wozu er uns erschaffen hat und seiner Weisung folgen. Wir bleiben dann nicht mehr verfangen in Mutlosigkeit und Angst und Gestöhn. Unser Blick wird wieder weit und sieht den Kuss von Frieden und Gerechtigkeit. Da können wir nicht mehr sagen, Gerechtigkeit gibt's doch sowieso nicht und wir können gar nichts dafür tun. Doch, wir können Gerechtigkeit wollen und auch etwas dafür tun, dass die Güter dieser Erde nicht so hanebüchen ungleich verteilt sind. Wir werden nicht mehr sagen, Frieden ist unmöglich, also muss Aufrüstung sein oder Güte in dieser unbarmherzigen Welt wird doch nur ausgenutzt. Warum soll ich gütiger sein als andere? Und was heißt überhaupt, dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue? Da hat der Psalm wohl eine Menschenwelt vor Augen, in der wirklich alle sich miteinander verbunden und füreinander verantwortlich wissen. Wie können da noch Mauern gegen Schutzsuchende errichtet werden? Weit sind wir davon entfernt, himmelweit, und können uns den Himmel, dieser Wirklichkeit Gottes, aber doch immer wieder öffnen und uns befreien lassen zu einer tätigen Hoffnung. Wir warten dein, o Gottessohn, haben wir gesungen. Wir warten, wie Israel, auf Gottes Messias, auf den Vollender der Geschichte. Und weil wir Wartende sind, Hoffende, ist sie auch in uns, diese messianische Kraft, die etwas wirken kann gegen die Gewalttätigkeit auf unserer Erde. Messianische Kraft, das Wort habe ich auch von Walter Benjamin, der den Engel mit schreckgeweiteten Augen auf die menschliche Geschichte blicken sieht. Eine schwache messianische Kraft, sagt er, ist uns gegeben. Und ich mag diesen Ausdruck, der unsere Möglichkeiten nicht übertreibt. Eine schwache messianische Kraft kann ich mir zutrauen, die sich der Herrschaft von Gewalt und Unrecht widersetzt, die Leben retten und Frieden stiften will, ja auch um all der Opfer in der Vergangenheit willen, die ein Recht darauf haben, dass wir sie eben nicht vergessen. Die messianische Kraft, mag sie auch schwach sein, bewahrt uns davor, allzu rechthaberisch in unserem Einsatz zu werden, Sie orientiert sich an Güte und Treue, am Kuss von Frieden und Gerechtigkeit und äußert sich als Zuversicht, als Mut, als Humor, als List, als Unentwegtheit. So steht es bei Benjamin. Nicht verbissen, aber eben auch nicht zu entmutigen. Und all das gilt es eben alle Tage auch zu üben im unmittelbaren Miteinander, im Betrieb, im Büro, in der Familie. Überall will Gott nicht fern sein. Überall wartet er, dass wir seinem Frieden entgegengehen. Und darum lasst uns zum Schluss auf eine schöne Wegweisung hören, die auch von einem Sohn Israels stammt, von Shalom Ben-Churin. Wer den Frieden sucht, wird den anderen suchen, wird zuhören lernen, wird das Vergeben üben, wird das Verdammen aufgeben, wird Hoffnung wecken, wird dem anderen entgegengehen, wird zu seiner eigenen Schuld stehen, wird geduldig dranbleiben, wird selber vom Frieden Gottes leben. Suchen wir den Frieden, fragt er am Ende. Ja, lasst uns den Frieden suchen. Amen.